Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und zunächst aber nach Peru ist wie kein anderes Land von der Pandemie betroffen. Große Angst hatte man vor allem um die indigene Bevölkerung im Amazonasdelta, im größten Regenwaldschutzgebiet der Erde. Dort leben noch kleine Völker, abgeschottet von der Außenwelt. Und es scheint, als habe genau diese Abgeschiedenheit sie bislang gerettet, eben weil derzeit keine Touristen kommen. Und so bringt auch niemand das Virus. Im peruanischen Iquitos hat Werner Herzog, das werden Sie wissen, Fitzcarraldo gedreht mit Klaus Kinski in der Rolle eines verrückten Kautschukbarons am Amazonas nach einer wahren Geschichte. Für eine kurze Zeit in den 1930er Jahren hat Kautschuk Iquitos reich gemacht. Heute ist es vor allem die quirlige, die aufregende Stadt mit einer Uferpromenade, auf der man abends stundenlang sitzen kann, um den Gauklern, Geschichtenerzählern und Musikern zuzuschauen. Da gibt es allerhand Märkte, auf denen Tiere angeboten werden. Davon werden wir hören, und von Iquitos aus kommt man zu den Lodges am Amazonas. Das muss wohl ein unglaubliches Erlebnis sein, auf diesem breiten Fluss zu fahren, vor allem wenn man sich im Kanu treiben lässt. Unendlich viele bunte Vögel geben ein atemberaubendes Konzert. Simone Hamm, meine Kollegin, hat auf ihrer Reise mit vielen Menschen gesprochen. Sie haben ihr einige ihrer Mythen erzählt. Etwa auch die Geschichte von den rosafarbenen Delfinen, die die jungen Mädchen entführen sollen.
Tief im Dschungel von Peru, am Amazonas, lebt das Volk der Jaguar. Der Weg zu ihnen ist beschwerlich. Zunächst fahren wir mit dem Schnellboot in die Provinzhauptstadt Iquitos. Iquitos ist nur per Flugzeug oder mit dem Schiff zu erreichen. 400.000 Menschen leben hier. Leben wie auf einer Insel inmitten von Grün, umgeben von Flüssen. Von dort steigen wir in ein kleines Boot um, fahren einen der Nebenflüsse des Amazonas entlang. Nur der Schlag des Ruders ist zu hören und Vogelgezwitscher. Regenwald, dann und wann eine Bananenplantage, ein kleines Dorf, Kanus, in denen Fische hocken und geduldig warten. Dann wieder dichter Regenwald. Wir gehen an Land. Unser Ziel ist ein kleines Dorf, in dem die Jaguar leben. Eine indigene Bevölkerungsgruppe. Victor begleitet uns. Wir sehen eine Wand aus dicken Bäumen, Lianen, Gestrüpp. Victor sieht den Weg. Er führt uns durch den moskitoverseuchten Dschungel. Den Weg muss er so manches Mal mit der Machete freihauen. Er erklärt uns die Heilkraft der Baumrinden und Blätter. Erzählt von den kleinen weißen Blüten, die sich an den dicken Stämmen und Urwaldriesen emporranken.
We call garlic. It's really our liana. Look here. It's growing here. It's growing, it's going up, climbing up. Mm-hmm. It's so a special liana that healer or shaman.
Wir nennen es Knoblauch. Es ist eine Liane, die die Heiler und Schamanen als Medizin benutzen. Ein blühendes Bad, um die schlechte Energie zu vertreiben.
Floral shower or blooming bath for keep away the negative energy.
Wer den Saft aus dem Stamm eines bestimmten Baumes trinkt, der krümmt sich vor Schmerzen, übergibt sich, rennt zum Klo. Dann aber ist er alle Parasiten los. Bestimmte Blätter helfen Frauen in der Menopause, andere sind gegen Malaria. Victor pfeift. Dann hält er inne und legt einen Finger an die Lippen. Er hat die kleinen schwarzen Tamarindaffen angelockt.
Guys, try to be quiet. There are monkeys on the way.
Leise bitte. Da kommen Affen.
The smallest pieces of monkey.
Nach kurzem Weitergehen stoppt Victor erneut und deutet auf ein kleines Blatt. Und da hockt es. Eines der giftigsten Tiere des Dschungels, kaum daumengroß. Ein kleiner Frosch mit rotem Rücken. Leib und Gliedmaßen sind schwarz-grün, weiß marmoriert. Seine Augen sind groß und schwarz. Ich hätte ihn glatt übersehen.
Ranitomea reticulatus. It's a poison dark frog.
Das ist ein giftiger Frosch. Den ganzen Spaziergang lang habe ich versucht, einen zu finden. Und da ist er.
Finally here.
Ayahuasca ist eine Liane, die die Einheimischen Liane der Seelen nennen. Zusammen mit anderen Pflanzen eingenommen, hat sie eine stark halluzinatorische Wirkung. So können die Schamanen mit den Geistwesen des Regenwaldes in Verbindung treten.
Längst kauen Touristen diese Liane. Für sie ist das eine Droge ohne jeden religiösen Wert. Und der Trip kann schnell zum Horrortrip werden. In den Cafés in Iquitos warten eine Menge Amerikaner auf einen solchen Trip zu einem Schamanen. Sie wollen sich selbst erkennen. Kostenpunkt $5.000. Die meisten indigenen Volksgruppen kleiden sich längst westlich, haben Schulen und manche sogar ein kleines Hospital. Der Tourismus ist Segen und Fluch zugleich. Fluch, weil fremde Menschen in ihr Territorium reisen. Segen, weil diese Touristen Geld in die kleinen Dörfer bringen. Und deshalb bleibt ihr Lebensraum, der Dschungel, so vielleicht erhalten, als Wirtschaftsfaktor. Denn ansonsten lebt man hier vom Holzfällen. Gnadenlos wird der Urwald abgeholzt. Es ist heiß und schwül und stickig. Endlich erreichen wir das kleine Dorf. Ein alter Mann kommt auf uns zu. Der älteste der Jaguar. Er trägt einen weiten Rock und hat sich eine Kopfbedeckung aus Stroh aufgesetzt, in der bunte Federn stecken.
Ich habe euch beobachtet, wie ihr hier hingekommen seid. Ihr seht aus, als wäre euch zu heiß. Jetzt möchten wir euch mit Musik willkommen heißen.
Die Jaguar leben in kleinen Gruppen zusammen, immer nur wenige Familien. Das nächste Dorf, in dem die nächste Jaguar-Gruppe lebt, ist meist mehrere Tagesmärsche entfernt. Nicht einmal 6000 Jaguars gibt es heute noch. In jedem Dorf steht ein großer Rundbau aus Bambus, der an eine Jurte erinnert. Wenn die Jaguar Gäste empfangen, kleiden sie sich häufig noch traditionell. Die Frauen haben sich roten Stoff um die Hüften gewickelt und tragen eine Art Brustschurz aus Palmbast. Die Männer tragen wie der älteste Röcke und Kopfbedeckungen aus Stroh und bunten Federn. Nicht wenige Touristen lehnen es ab, solche Dörfer zu besuchen. Nicht des weiten, anstrengenden Weges wegen. Sie möchten einfach keine Fotolinsen, keine Handys auf Menschen richten, die sie gerade einmal für ein paar Stunden sehen. Lange Zeit waren die Jaguar Nomaden, die sich immer tiefer in den Regenwald zurückzogen. Heute leben sie vom Bananen- und Yucca-Wurzelanbau und vom Tourismus. Ihre Holz- und Bambusschnitzereien werden in Iquitos verkauft. Viele der jungen Leute haben sich aufgemacht, um dort eine Arbeit zu finden. Niemand weiß, wie lange die Jaguars, so wie sie jetzt leben, noch leben werden. Es gibt auch Stämme am Amazonas, die keine Begegnungen mit anderen Menschen wünschen. Sie lassen niemanden an sich heran. Keinen Regierungsbeamten, keinen Touristen, keinen Holzfäller, keinen Ölsucher, keine Jäger. Und es gibt solche, die sich auf eine lange, beschwerliche Wanderung in andere Gegenden aufmachten. Vor vielen hundert Jahren ist das präkolumbianische Volk der Chachapoyas vom Amazonas in die Anden gewandert. Im Norden von Peru sind sie sesshaft geworden. In schwindelerregender Höhe, in unzugänglichen, steilen Felswänden kann man heute noch ihre bemalten Totenhäuser und überlebensgroße Tonfiguren sehen. In die Felsen sind Figuren von Jaguaren und Krokodilen eingeritzt. Zeugen des einstigen Lebens am Amazonas. Die Chachapoyas waren unerschrockene Krieger, die sogar die Inkas mehrmals in die Flucht geschlagen haben. Sie wurden Nebelkrieger genannt. Ihre Toten haben sie mumifiziert. Ihre Festung und Kultstätte zugleich war Kuelap, errichtet zwischen 400 und 900 nach Christus, so genau weiß das niemand. Für den Bau dieser Festung wurden mehr Steine verwandt als für den Bau der Pyramiden. Bis heute fragt man sich, wie sie an diesen so schwer zugänglichen Ort gebracht worden sind, in 3000 Meter Höhe in kaltem Wind. Peru hat also weit mehr interessante Kulturstätten als nur den Machu Picchu.
Dies ist der Templo Mayor, der Haupttempel. Und der so eine konische Anlage ist, mit einer internen Kammer. Und die ganz eng oben 60 cm Durchmesser hat und die 5 Meter tief ist etwa, 5 bis 6 Meter. Und wenn man sich dann vorstellt, hier unten drin sitzt der Priester, der Schamane.
Der promovierte Ethnologe Peter Lerche ist schon als Student immer wieder in den Norden Perus gefahren. Schließlich hat er sich dort niedergelassen und begann, für das peruanische Denkmalschutzamt zu arbeiten. In der Stadt Chachapoyas, die nach dem Volk der Nebelkrieger benannt ist. 1996 kamen ein paar Kuhhirten aufgeregt in sein Büro. Sie erzählten ihm, sie hätten einen Schatz am Kondorsee gefunden. Lerche war wie elektrisiert, schwang sich auf sein Pferd. Nach ein paar Tagen kam er am Kondorsee an.
Und dann stellte sich heraus, dass also die Jungs beim Coca-Kauen eines Tages auf dem gegenüberliegenden Hügel saßen und in die Landschaft guckten und plötzlich sahen, dass da ein Baum umgefallen war und hinter dem gerade umgefallenen Baum waren da Grabhäuschen. Sind rumgelaufen um den See und fanden dann alles, ne? Die Mumien und alles intakt. Sie haben alles zerstört, durcheinander gebracht auf der Suche nach Gold. Sie wollten also schnell reich werden mit diesem Fund und dachten, also da ist Gold, zogen die Macheten raus, schnitten die Mumienbündel auf, suchten nach Gold, fanden keins, waren teilweise enttäuscht, warfen die Mumien in den See.
Als sie Lerche dorthin führten, kam der aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Und das, obwohl ja etliches schon zerstört worden war. Da lagen immer noch 185 Mumienbündel in Stoffbahnen gehüllt. Außen waren Gesichter aufgestickt. Dazu Knochen von weiteren 150 Skeletten. Die Kuhhirten hatten, ohne es zu ahnen, einen wirklichen Schatz gefunden. Denn die Mumien waren in kostbare Textilien gehüllt. Lerche barg den Schatz, legte ein Inventar an. Die Archäologen aus Lima streckten schon ihre Hände danach aus. Doch die Leute aus Leyebamba, der dem Kondorsee am nächsten gelegenen kleinen Stadt, wollten diesen Jahrhundertfund nicht einfach weggeben. Peter Lerche vermittelte und fand in Wiener Mumienforschern Verbündete. Sie sammelten 800.000 Euro und in Leyebamba entstand ein kleines Museum für die Fundstücke. Prachtstück ist ein riesiges, geschnitztes, hölzernes Relief von einem Krokodil.
Die Grabräuber, die waren immer unterwegs. Überall, wo sie vermuteten, da ist was, haben sie verhökert und dann verkauft. Und das war wegen der Größe übrig geblieben von ihren Grabräuberzügen. Und da hatten sie es aufgehängt in ihrem Wohnzimmer. Sie wollten das zersägen und dann pro Stück verkaufen. Und da sagte ich, um Gottes Willen, wie viel wollt ihr haben? Und ich habe denen 100 Dollar gegeben, waren somit zufrieden. War ja nicht für mich, ich wollte das Ding retten und habe es dann dem Bürgermeister überreicht.
Das Krokodil in den Bergen. Eine Erinnerung an die Zeit am Amazonas. Die Tiere konnten die Chachapoyas nicht mitnehmen in die Berge, wohl aber die Erinnerung daran. Krokodile, Kaimane, Delfine. Nicht aus Holz, sondern aus Fleisch und Blut. Wir begegnen ihnen, als wir wieder zurück im Amazonas-Delta sind. Nachts ist es laut im Dschungel. Ich finde es ein bisschen unheimlich. Überall sind undefinierbare Geräusche zu hören. Rascheln, quietschen, flöten, zirpen. Der Biss der langen Korallenschlange, rot, schwarz und weiß gebändert, ist tödlich. Sie macht sich im Schein meiner Taschenlampe noch nicht einmal die Mühe, wegzuschleichen. Die Augen der Kaimane sind zu sehen. Victor, der mit uns schon zu den Jaguar gewandert ist, hat sie herbeigelockt.
The sound I am doing is for Kaiman.
So machen die Kaimane.
Am Amazonas leben neben den grauen auch die berühmten rosafarbenen Delfine. Sie haben eine ganz andere Schnauze, länger. Die pinkfarbenen Flussdelfine springen auch nicht so hoch wie die grauen. Jackson, der Fremdenführer, pfeift die Pink Dolphins herbei. Sie sind putzig und scheinen neugierig zu sein, denn sie kommen näher.
Die Einheimischen mögen die rosafarbenen Delfine nicht. Sie glauben, dass ein rosa Delfin sich in einen schönen, weißen Mann verwandeln kann und die Mädchen betört und raubt. Dann müssen sie unter Wasser leben. Gerade erst ist wieder eine 3 Monate lang verschwunden. Sie hatte mit einem schönen Mann mit heller Haut und blauen Augen getanzt. Und das Mädchen hat sich verliebt.
Jackson mag die Delfine. Er malt sie mit bunten Wasserfarben, wie sie bei Sonnenuntergang aus dem Wasser gucken. Er hat eine ganz nüchterne Erklärung für die Zauberei.
Die Leute glaubten, ein rosa Delfin habe sie geraubt. Aber für mich sieht es so aus, als habe das Mädchen die Geschichte vom Delfin erzählt, weil es Angst vor seiner Mutter hatte. Denn das Baby gleicht keinem Delfin, sondern einem der Bootsmänner der Lodge.
Cuando el niño tenía casi seis meses, no se parecía nada al delfín, se parecía a una persona, al motorista de Lodge.
Wir sind zurück in Iquitos. An der Uferstraße flanieren junge Paare und kleine Familien. Straßenmusiker spielen auf. Der Geruch von gegrilltem Fleisch und Fisch aus den Garküchen liegt in der Luft. Es ist heiß und feucht. Motorräder knattern durch die Stadt. Viele sind zu Motorradtaxis umgebaut. Die Fassadenfarbe an den großen Kolonialbauten ist abgeblättert. Manches Fenster ist erblindet. Aber sie lassen Iquitos einstige Größe erahnen. 30 Jahre lang, von 1890 bis 1920, blühte Iquitos wirtschaftlich und zog Menschen aus der ganzen Welt an.
Es war ein kleines Lissabon, ein kleines Porto mitten im Urwald. Um 1900 kamen Europäer und Amerikaner, die Kautschuk und seltene Erden exportieren wollten und die wie im Fieber nach Gold suchten, so wie sie heute nach Öl suchen.
Erzählt Carlos Köller. Das Restaurant Fitzcarraldo, in dem er als Manager arbeitet, ist auch ein altes Kolonialhaus an der Uferpromenade. Ein besonderes, geschichtsträchtiges Haus. Das einstige Bürohaus von Firmen Fitzgerald. Männer wie der amerikanische Kautschukhändler Firmen Fitzgerald wurden steinreich auf Kosten der indigenen Bevölkerung. Seinerzeit war Kautschuk, das aus Bäumen im Regenwald gewonnen wird, begehrt, weil die noch neue Autoindustrie es für die Reifenproduktion brauchte. Eigentlich hätte Fitzgerald den Kautschuk nur auf dem Wasserwege transportieren können. Um gefährliche Stromschnellen zu umgehen, wollte er eine Abkürzung über Land nehmen. Dabei mutete er unzähligen Indigenen eine grausame Arbeit zu. Sie sollten einen Flussdampfer den Berg hinaufziehen. 100 Jahre nach Fitzgeralds Tod hat der deutsche Filmemacher Werner Herzog diese Geschichte verfilmt, die natürlich auch eine Geschichte vom Scheitern ist. Fitzcarraldo. Aus dem kalten, grausamen Geschäftsmann Firmen Fitzgerald, der Menschen und Land rücksichtslos ausbeutete, macht er Fitzcarraldo, einen Wahnsinnigen, der die Musik liebte. Sein Fitzcarraldo, gespielt von Klaus Kinski, will ein Opernhaus mitten im Urwald bauen.
Ich will mein Opernhaus! Ich will eine Oper haben! Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat! Ich werde mein Oper bauen!
Werner Herzog verzichtete auf Spezialeffekte und Modelle. Er ließ indianische Komparsen ein originalgetreues Schiff bergauf ziehen. Eine Kopie des Schiffes, das Fitzcarraldo Molly Aida getauft hatte. In Iquitos liegen am sumpfigen Ufer gleich mehrere Schiffswracks, von denen man munkelt, sie könnten die Molly Aida sein. 3 Jahre dauerten die Dreharbeiten. Sie waren alles andere als einfach. Die indianischen Komparsen sollen Herzog sogar angeboten haben, den launischen, unberechenbaren Klaus Kinski, der den Fitzcarraldo darstellte, umzubringen. Am Ende waren alle erleichtert und wohl auch stolz, den Film fertig bekommen zu haben.
Klaus Kinski und Claudia Cardinale. Und mit anderen Produktionen.
Klaus Kinski, Claudia Cardinale, alle waren sie hier im Lokal. Hier sind auch Szenen für Fitzcarraldo gedreht worden. Und in den darumliegenden Gassen und dem dahinterliegenden Plaza de Armas und vor der Casa de Ferro, die einst Gustav Eiffel erbaut hat.
Kein geringerer als Gustav Eiffel, der das Wahrzeichen von Paris schuf, hat das eleganteste Haus am Plaza de Armas mit den eisernen Rundbögen und Pfeilern konstruiert. Ein grandioser Platz für den kleinen Lebensmittelladen im Erdgeschoss. Ein Opernhaus gibt es bis zum heutigen Tag nicht in Iquitos. Aber nicht alles ist alt und ehrwürdig in Iquitos. Belén ist das Armenviertel der Stadt. Weil die Häuser auf Stelzen ins Wasser gebaut sind, nennt es sich nobilitierend das Venedig des Amazonas. In der Trockenzeit stehen die Häuser im Schlamm, der überquillt vor Unrat und Plastik. Eine Kanalisation gibt es nicht. Auf dem Markt zwischen Abfällen, Blut und Kakerlaken liegen wilde Tiere. Ich kann kaum hinsehen. Eigentlich ist es streng verboten, wilde Tiere zu jagen. Doch es gibt Jäger, die sich darum nicht scheren. Sie erlegen sogar seltene Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ihre Beute bringen sie nach Belén auf den Markt. Und was nicht in Iquitos im Kochtopf landet, wird Touristen vorgeführt. In kleinen, illegalen Privatzoos können sich Touristen eine Boa um den Hals hängen lassen, einem Alligator ins Maul schauen, einer uralten Schildkröte dabei zusehen, wie sie ihren langen Hals aus dem Panzer schiebt, einen Tukan mit gestutzten Flügeln fotografieren oder einen kleinen Ozelot streicheln. Manchmal gelingt es Tierschützern, die Tiere zu befreien. Sie holen die Äffchen und Ozelots aus Häusern, wo sie wie Kuscheltiere gehalten wurden. Die Affenmütter wurden erschossen, ihr Fleisch verkauft. Die Knochen der älteren Ozelots werden zu Zaubermedizin zermahlen. Straßenverkäufer in Iquitos bieten Portemonnaies aus Ozelotfell an. Einer der Tierschützer ist der Automechaniker Carlos Bertollo. Jeden Tag nach der Arbeit und sogar am Sonntag kommt er für ein paar Stunden in die Tierrettungsstation CREA nahe bei Iquitos. CREA steht für Centro de Rescate Amazónico. Fast alle hier arbeiten ohne Lohn.
Die Kinder lernen hier, wie wichtig der Naturschutz ist. Hoffentlich sagen sie dann ihren Eltern, ich will kein Äffchen als Haustier. Sie kommen hierher und werden unsere Komplizen im Kampf darum, den Planeten zu retten.
Familien mit Kindern schlendern durch die Station. Geduldig antworten die Tierschützer auf ihre Fragen. Sie erklären, wie wichtig die Tiere für das Ökosystem sind. Denn anfangen wollen die CREA-Mitarbeiter mit den Kindern. Sie laden Schulklassen aus ganz Peru ein. Der Weg im Tierauffangzentrum führt durch dichten Wald. Noch leben die Tiere in riesigen Gehegen. Doch sie werden auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Ein kleines Äffchen wird von einer jungen Helferin mit der Flasche gefüttert. Zwei junge Männer klauben Blätter zusammen. Ein anderer ist dabei, das große Schwimmbecken der Schildkröten zu säubern. Touristen, die die Tierauffangstation besuchen, sind herzlich eingeladen. Fremdenführer Victor ist überzeugt von diesem Konzept.
Ich glaube an die Macht des Ökotourismus. Die Touristen wollen den Kaiman doch auch lieber am Ufer sehen, als auf dem Teller im Restaurant.
Die Gründe für die CREA, die Umweltschützer, verantwortungsvolle Lodgebesitzer und die Jaguar, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen, mögen verschiedene sein. Das Ziel ist dasselbe: das Amazonasgebiet zu schützen.
Ja, wollen wir das Beste hoffen. Simone Hamm, der Name meiner Kollegin, die uns von Iquitos aus ins Amazonas-Delta geführt hat. Eine Musikgruppe von dort aus Iquitos spielt uns den Titel Regen mit Sonne, so die Übersetzung. 10 Minuten Nachrichten, danach kümmern wir uns um Turmuhren, reisen dazu nach Seehausen in der Altmark.